Am Dienstag hat ein Amoklauf am Grazer Borg Dreier Schützengasse die Stadt und ganz Österreich erschüttert. 9 Menschen kamen noch am Tatort ums Leben, eine Person starb am Nachmittag danach im Krankenhaus. Der Täter suizidierte sich. In Österreich gilt eine 3-tägige Staatstrauer. Damit begrüße ich zu einer Sonderausgabe von Delikt. Mein Name ist David Knees und normalerweise besprechen wir hier keine tagesaktuellen Ereignisse. Und ich möchte auch gleich zu Beginn sagen, es kommen hier noch neue Informationen, es gibt hier noch aktuelle Entwicklungen. Also hier als Anmerkung, wir nehmen diese Folge am Tag danach, am Mittwoch, dem 11. Juni, zum Mittag auf. Aber in Anbetracht der Umstände und des riesigen Informationsbedarfs wollen wir auch diesen Kanal nutzen, um die Ereignisse ein wenig einzuordnen. Zuerst aber möchten wir allen Angehörigen der Opfer und allen, die jetzt in diesem Moment trauern, unser tiefstes Mitgefühl ausdrücken. Ich begrüße heute meine Kollegen Wilfried Rombold und Florian Eder, die gestern vor Ort recherchiert haben. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Hallo, gerne, hallo.
Bevor wir zu den Ereignissen von gestern kommen, wie geht es den Verletzten? Viele befinden sich ja noch im Krankenhaus, Florian Eder.
Also das Wichtigste zuerst, alle 11 Verletzten befinden sich mittlerweile in einem stabilen Zustand, sind aber zum Teil noch auf der Intensivstation. Und bei mindestens 2 Personen sind zudem Folgeoperationen notwendig. Also das eine Opfer erlitt schwere Gesichtsverletzungen, das andere schwere Knieverletzungen.
Und da gab es auch direkt gleich einige Notoperationen. Das Krankenhaus ist, glaube ich, an seine Belastungsgrenze gekommen. Aber hier ist inzwischen alles auf Schiene.
Genau. Noch zu erwähnen ist, dass eine Person ja gestern Abend noch ihren schweren Verletzungen erlegen ist. Also das hat ja dann nochmal die Todesanzahl erhöht.
Jetzt zur Amok-Tat vom Dienstag. Was ist da passiert? Am Vormittag gegen 10 Uhr wurden Schüsse und Schreie im Gebäude des Borg Dreier Schützengasse gehört. Die Schule befindet sich ein paar hundert Meter nordwestlich des Grazer Hauptbahnhofes. Willi, du bist gleich zum Tatort gefahren. Wie war da die Situation vor Ort? War da gleich von Beginn an von einer Amok-Situation die Rede?
Ja, es war so, ich bin ja aufgeschreckt worden, auch durch die Meldung der Polizei auf X, dass hier eine Großlage sozusagen im Gange ist. Und auf dem Weg zur Dreierschützengasse wurde ich von einem Informanten außerhalb der Polizei informiert, dass es eine Amoklage gibt und vermutlich Tote. Und das war eine sehr verlässliche Quelle, also da weiß man dann schon, wo man hinkommt. Da handelt es sich jetzt wirklich um eine ernste Sache und das hat sich dann bestätigt, wenn man sich je näher dem Tatort sich genähert hat und sieht im Sekundentakt da Rettungsautos wegfahren mit Blaulicht und viele Menschen, die da in Aufruhr sind, aber vorwiegend natürlich Anrainer, die auch ja nicht gewusst haben, was da wirklich passiert. Und es war schon großräumig abgesperrt von der Polizei, aber es war noch, man nennt es Chaosphase, ganz am Anfang, es funktioniert noch nicht alles so reibungslos und man hat dann Möglichkeiten, sich etwas näher dem Tatort zu nähern und dann sieht man dann schon, was los ist und in dem Zusammenhang, in diesem Zeitablauf hat man dann zum ersten Mal auch Bestätigung, oder es war noch nicht keine Bestätigung von der Polizei, aber es hat sich so verdichtet, dass hier eine Lage entstanden ist, was Graz vermutlich noch nicht gesehen hat.
Ja, das war alles gegen 10 Uhr beziehungsweise kurz danach. Jeder, der gestern in Graz war, hat das mitbekommen, dass da eben im Norden ein Polizeihubschrauber lang gekreist ist. Dann hat er gewechselt einmal mit einem anderen und dass eben die Rettungshubschrauber auch dann relativ oft, glaube ich, mehrmals dann in Richtung Krankenhaus geflogen ist. Also die Situation war in diesen ersten Minuten sehr angespannt. Wie war das dann im weiteren Verlauf? Wie ist man umgegangen mit den Schülern, die da vielleicht geflüchtet sind aus der Schule, mit den Anrainern? Du hast schon gesagt, das war da großräumig abgesperrt und es waren ja auch hunderte Einsatzkräfte dort.
So ist es ja und man hat auch jetzt bei den Beamten vor Ort die Anspannung gemerkt. Man musste sich natürlich als Journalist zu erkennen geben, damit man hier seine Rolle sozusagen erfindet oder bekannt gibt. Die Polizei dann versucht, Informationen weitgehend zu kanalisieren. Es wurde ein eigener Pressebereich eingerichtet, der aber nicht in Sichtweite zum Tatort war. Man hatte überhaupt, wer die Schule dort kennt, dort ist ein kleiner Parkgrund herum. Es ist ein Freigelände. Man hat jetzt keinen direkten Blick auf das Schulgelände. Die Polizei hat eben versucht, hier immer die gesicherten Informationen weiterzugeben, was insofern schwierig ist, da natürlich schon Gerüchte und Meldungen kursieren, die von viel mehr Opfern und von teilweise auch von mehr Tätern ausgegangen sind, was sich dann nicht bestätigt hat, zum Glück, wenn man jetzt rein von den Tätern her spricht. Eine schwierige Situation auch für uns, die Informationen an unsere Leser, an unsere User weitergeben, weil wir uns nur auf die gesicherten Informationen der Polizei berufen können.
Ja, darüber werden wir später noch sprechen. Die evakuierten Schüler wurden dann in die nahegelegene Helmut-List-Halle gebracht, wo man sich auch um sie gekümmert hat. Du hast dann geschrieben, da wurden sie mit Getränken eben versorgt und auch mit diesem Kriseninterventionsteam, die da erste Schritte gesetzt haben, um diese schwer betroffenen Schüler, aber unverletzten Schüler zu betreuen. Und für die Angehörigen wurde im ebenfalls nahegelegenen Askö-Zentrum ein Treffpunkt eingerichtet, wo es zu sehr tragischen Situationen kam, weil Eltern, so habe ich gelesen, erst dort teilweise erfahren haben, dass sie ein Kind verloren haben.
Genau, also es hat teilweise 4 Stunden gedauert, bis sich Eltern und Schüler dann wieder gesehen haben. Und es kam dann im Laufe der Zeit eben erst dazu, dass sich herausgestellt hat, wer von den Schülerinnen und Schülern überhaupt gestorben ist und dass die Eltern das dann im Laufe der Zeit erst erfahren haben, als sie dann dort schon im Askö-Zentrum waren.
Auch hier wurden Informationen nur sehr zurückhaltend von den Behörden herausgegeben. Wie ist das jetzt einen Tag danach? Man weiß, es gibt insgesamt 10 Todesopfer plus den Täter, der sich suizidiert hat. Weiß man schon, wer die Opfer sind? Waren das Schüler, waren das Lehrer? Wer war da dabei?
Prinzipiell muss man sagen, dass die Polizei in der Informationspolitik sehr hohen Stellenwert auf den Opferschutz legt. Und deswegen ist vorerst auch nur bekannt, dass die Schülerinnen und Schüler im Alter von zwischen 15 und 17 Jahre alt waren. Und die weitere Person, es handelt sich um eine Lehrerin, das ist jene Person, die gestern im Verlaufe des Nachmittags im Uniklinikum verstorben ist, dass es sich hierbei um eine Lehrerin handelt, wobei man nicht sagt, wie alt sie ist, weil man könnte da Rückschlüsse ziehen durch gewisse Recherchen. Das will die Polizei vermeiden, dass man hier sozusagen auf Opfersuche geht. Das ist bekannt gegeben. Zum Tatablauf gibt es mittlerweile auch mehr Details, wobei auch hier die Polizei relativ zurückhaltend ist. Und zum Täter selbst auch hier gesicherte Informationen, ehemaliger Schüler, Schulabbrecher. Er hat die 6. Klasse wiederholt und hat dann vorzeitig die Schule verlassen, ist seit 3 Jahren quasi nicht mehr Schüler auf dieser am Borgdreier Schützengasse gewesen.
Kommen wir später noch einmal zum Thema. Zuvor möchte ich noch sprechen über etwas, das möglicherweise gestern sehr viele Menschenleben noch gerettet hat, nämlich das schnelle Einschreiten der Polizei.
Das kann man jetzt aus jetzigem Standpunkt oder Perspektive schon als sehr positiv betrachten. Laut Protokoll um 10 Uhr der Notruf, offenbar von Anrainern. 6 Minuten später die erste Streife, die noch nicht zu einer Spezialeinheit gehört. Das heißt, es sind normale Polizisten unter Anführungszeichen, die aber nicht gewartet haben, bis die Verstärkung kommt, sondern sich schon einen Überblick verschafft haben auf dem Schulgelände und teilweise auch schon in das Gebäude vorgedrungen sind. Aber schon 2 Minuten später waren dann die ersten Spezialeinsatzkräfte wie Cobra und schnelle Interventionsgruppe vor Ort. Die sind ja stationiert im Zentrum der Stadt in der Karlauer Straße. Und 17 Minuten nach dem Notruf, also 10.17 Uhr, war die Meldung sicher. Also das Gebäude war gesichert. Man wusste, der Schütze war ein Einzeltäter und er hatte sich suizidiert. Es bestand keine Gefahr mehr. Das war insofern wichtig, dass die bereits draußen vor Ort wartenden Notfallsanitäter das Gebäude betreten konnten und die lebensrettenden Maßnahmen setzen konnten. Ich glaube, das war schon entscheidend, dass in manchen kritischen Fällen manche überlebt haben, ja.
Ja, dazu muss man wirklich sagen, also gestern das Einsatzpersonal, auch die Rettung und alle anderen Beteiligten, die haben hier wirklich eine herausragende Arbeit geleistet. Und das hat für das Chaos, das in so einer Situation natürlich herrscht, in dieser Hinsicht alles sehr gut funktioniert. Und das fand auch international Beachtung. Aber Dennoch, in diesen 17 Minuten wurde immenser Schaden angerichtet. Was weiß man dann über die Zeit des Amoklaufs, über den Ablauf an sich?
Ja, wie gesagt, über den Ablauf selbst hält sich die Polizei zurück. Ich hatte ja die Möglichkeit, mit einem Schüler zu sprechen, der in einer Klasse war, wo das passiert ist. Und heute hat sich auch ein Lehrer dazu zu Wort gemeldet. Und wir wissen daher, der Täter, der ja mit einer Schrotflinte und einer Pistole, einer Glockpistole bewaffnet war, hat diese Schrotflinte dazu genutzt, die Türen aufzuschießen, weil die Schüler haben, sobald sie die Schüsse gehört haben, die Türen verbarrikadiert, weil es ja auch schon dahingehend Übungen gegeben hat in der Schule.
Also ja, erst eine Woche zuvor habt ihr geschrieben.
Ja, so, also wirklich im unmittelbaren Vorfall gab es eine Amok-Übung. Das hat sicher auch dazu beigetragen, dass die Opferzahl vielleicht geringer gewesen ist als andersrum. Jedenfalls hat der Täter die Türen aufgeschossen, teilweise aufgetreten und ist dann in den Raum hineingetreten und hat dann seine Pistole benutzt, um gezielt auf die Leute zu schießen. Soweit weiß man das, möglicherweise hat er sein Magazin abgefeuert und hat dann mit einer der letzten Kugeln sich selbst gerichtet.
Also es gab Ohrenzeugen, die davon berichtet haben, dass 30 bis 40 Schüsse gefallen sind.
Ja, das deckt sich mit der Opferzahl, wenn wir jetzt sehen, wir haben 10 Tote, wir haben ungefähr die gleiche Anzahl an Verletzten und dann halt noch weitere Schüsse, kommt das schon hin, ja.
Eine Sache, über die ich jetzt auch noch sprechen möchte, ist eben dieses Informationschaos in den Momenten, in den Stunden, aber auch in den Tagen nach der Tat. Und das halte ich für besonders wichtig, weil hier auch direkt danach sehr viel Falschinformation unterwegs war. Was könnt ihr darüber sagen?
Also ich bin ja ein paar Minuten später erst sozusagen nachgerufen worden, als dann klar war, okay, es sind mindestens 5 Tote. Dann bin ich nachgeradelt zum Tatort und habe dann dort schon gemerkt, auf dem Weg dorthin, umso näher ich gekommen bin, also einerseits, wie der Willi vorher schon geschildert hat, ganz viele Rettungswagen, die mir entweder entgegengekommen oder an mir vorbeigefahren sind, zum Tatort hin, Hubschrauber, die kreisen, und umso näher ich gekommen bin, umso mehr habe ich gemerkt, dass die Menschen alle an ihren Smartphones kleben, um einfach irgendeine Information zu bekommen, was ist denn überhaupt passiert. Und das hat sich dann auch mit meinen Erlebnissen dann vor Ort gedeckt. Ich habe dann sehr viele Anrainer getroffen, mit Anrainern gesprochen, die einfach nicht genau gewusst haben, was ist passiert. Die haben entweder die Schüsse gehört, die haben dann entweder die schwer bewaffneten Polizistinnen und Polizisten gesehen oder die Hubschrauber, die kreisen. Aber sie haben sich nur puzzleweise zusammenreimen können, was überhaupt passiert ist. Und das hat dann aber dazu geführt, dass relativ viel Gerüchte und Falschinformationen herumgegeistert sind. Also unter anderem habe ich eine Gruppe getroffen, die waren felsenfest davon überzeugt, weil sie es über mehrere WhatsApp-Gruppen erhalten haben, dass 2 weitere Täter noch auf der Flucht sind. Und die waren auch dementsprechend dann verschreckt.
Ja, ich habe auch gehört, dass am Anfang das Gerücht herumgegangen ist, dass es sich um eine Täterin gehandelt hat. Dann haben wir in der heutigen Sonderausgabe zu diesem Ereignis auch darüber berichtet, dass Videos kursiert sind, die den vermeintlichen Täter, muss man sagen, dabei zeigen, wie er Allahu Akbar ruft. In Wirklichkeit hat sich dann herausgestellt, dass das ein ganz anderes, viel älteres Ereignis war und ganz aus dem Zusammenhang gerissen. Was hast du dazu wahrgenommen, Willi?
Das ist dieser Strom an Meldungen, an Falschmeldungen, der an einem vorbeizieht. Da filtert man das Relevante heraus, und das war für mich nie ein Thema, dass hier, es hat sich auch als absolut falsch herausgestellt, was natürlich schon kursiert sind in den Chatgruppen der Schüler und natürlich dann sofort auch in den sozialen Medien, waren diese Videos aus den Klassenzimmern, wo man die Schüsse hört, wo man teilweise auch wirklich schlimme Szenen sieht. Ihr wisst ja, die Polizei hat ja sofort appelliert, diese Videos bitte nicht in sozialen Medien zu teilen, aber zur Aufklärung können sie beitragen, der Tat, und deswegen wurde ja diese Upload-Plattform bekannt gegeben. Und das ist immer wieder wichtig bei solchen Situationen, dass man wirklich verantwortungsvoll umgeht mit so einem Material. Es ist natürlich eine gewisse Sensationslust nachvollziehbar, aber der Polizei ist wirklich gedient, wenn man diese Videos zur Verfügung stellt und nicht teilt.
Und es kann auch realen Menschen, die nichts damit zu tun haben, schaden. Das hast du mir im Vorfeld erzählt, dass es da eine Situation gab oder eine Person gab, die zufällig die gleichen Initialen hatte und wo dann behauptet wurde, kurzzeitig, das sei der Täter.
Ja, das ist nämlich, die Identität des Täters hat sich relativ schnell sozusagen herumgesprochen. Zumindest medial wurden gewisse Indizien. Also es wurde zumindest sein Vorname bekannt gegeben und ungefähr, wo er wohnt. Und das führt dazu, dass dann irgendwelche Unbeteiligten, die zufällig den gleichen Vornamen haben und vielleicht irgendwie ins Profil passen, plötzlich als Täter durch die sozialen Medien geistern. Und das Schlimme ist mit vollem Namen, mit Bild. Und da handelt es sich um eine Person, die da gestern auch in ausländischen Medien, keine seriösen Medien, muss ich dazu sagen, also es sind eher Blogs oder irgendwelche Plattformen, die eine Person hier in die Auslage stellen, die mit der Sache überhaupt nichts zu tun hat. Und man muss sich mal vorstellen, was das für diese Person oder diese Familie bedeutet, wenn du auf einmal mit einem Amoklauf in Verbindung gebracht wirst, mit so vielen Toten. Also hier brechen leider alle Dämme manchmal.
Und das Schlimme ist, das verschwindet ja dann auch nicht mehr so schnell. Wenn das einmal im Internet ist, ist es da im blödesten Fall für immer.
Ja, also hier kann man wirklich nur an alle appellieren, einfach vorsichtig zu sein beim Konsumieren und auch beim Weitergeben von Nachrichten, von Meldungen in einer solchen Situation und speziell jetzt auch zu dieser Tat in Graz und hier wirklich auf verlässliche, seriöse Medien zu bauen, die, bevor sie Informationen veröffentlichen oder verbreiten, diese auch bestätigen. Und dann lieber vielleicht etwas länger warten, einmal durchatmen und dann die bestätigte Information haben, als hier voreilig irgendwelche Falschmeldungen zu verbreiten. Florian, dir sind auch Videos, die jetzt keine Fälschungen waren, sondern die wirklich vom Tatort stammen, auch zu Ohren, zu Augen gekommen. Die haben sich, du hast das schon anklingen lassen, die Schüler dann relativ bald gegenseitig geschickt. Noch während der Tat?
Während der Tat glaube ich nicht, aber kurz darauf. Ich habe eine Gruppe von Schülern getroffen, die an diesem Tag nicht in der Schule war, aber die in all den WhatsApp-Gruppen natürlich drin waren und da sind wirklich Videos herumgeschickt worden, wie die Leichen gerade behutsam abgedeckt wurden und auch wie die Polizisten im Schulgebäude unterwegs waren und andere Szenen, und die sind einfach ungefiltert in den Gruppen verschickt worden und hergezeigt worden. Und auch als ich zu der Schülergruppe gegangen bin, haben sie mir sofort diese Videos gezeigt. Und das hat mir schon ein bisschen ein flaues Gefühl gegeben, zu wissen, dass diese Videos jetzt einfach an die zu den Augen der Jugendlichen kommen.
Auch am heutigen Tag, am Tag danach, wo wir diese Podcast-Folge aufnehmen, kommen noch viele neue Informationen rein. So wurde berichtet, dass bei dem Täter, er soll in Karlsdorf in der Nähe von Graz wohnhaft gewesen sein, auch eine Rohrbombe gefunden wurde, sowie zwei Abschiedsbriefe. Was kannst du darüber noch sagen, Willi?
Das mit der Rohrbombe ist bestätigt. Sie ist nicht funktionsfähig, aus welchem Grund auch immer, aber das deutet schon darauf hin, dass wir es hier mit einem sehr entschlossenen Täter zu tun haben. Das heißt, er hat lange diese Tat vorbereitet. Möglicherweise ist er zum Entschluss gekommen, dass die Bombe nicht den gewünschten Erfolg bringt und hat eben dann sich auf seine Waffen verlassen. Und das muss man dazu sagen, die Waffen hatte er legal besessen. Das hat die Polizei ja mehrfach bestätigt. Das heißt, er hatte das Recht, die Waffe zu Hause natürlich zu verwahren, hatte keinen, unter Anführungszeichen, Waffenführerschein. Er durfte die Waffe nicht mit sich tragen. Aber das ist natürlich beim Amokläufer zweitrangig. Er hatte Zugang ganz offiziell zu den Waffen, vor allem zu seiner Glockpistole, mit denen er das Blutbad angerichtet hat. Ja, und zu den Abschiedsbriefen kann man sagen, es soll einen in schriftlicher Form und einen in digitaler Form geben, und es ist auch, das ist noch nicht bestätigt, die Rede von einem Video, das er aufgenommen hat und seiner Mutter übermittelt hat, wo er sich quasi verabschiedet. Und die Mutter hat dieses Video nach den Berichten, die wir wissen, erst nach der Tat gesehen. Sie konnte das nicht mehr verhindern.
Dass er die Waffen legal besessen hat, das hat schon gestern für Diskussionen gesorgt und hier wird zweifellos noch viel darüber geredet werden. Es ist nämlich relativ einfach in Österreich an Waffen zu kommen. Ich glaube, die Schrotflinte, die kann man überhaupt ohne weiteres kaufen, wenn man 18 Jahre alt ist. Und für diese Faustfeuerwaffe, diese Glock, die er benutzt hatte, da gibt es, glaube ich, einen Eignungstest. Das ist ein Test, der aus mehreren Fragen besteht und 2-3 Stunden abgeschlossen werden kann und dann anschließend ein Gespräch und dann gibt es noch eine 3-tägige Wartefrist und dann bekommt man diese Waffe ausgehändigt. Aber das ist sicher noch ein Thema, das noch weiter und breiter auch politisch diskutiert werden muss. Die Trauer, der Schock und die Fassungslosigkeit, die waren gestern spürbar in der ganzen Stadt. Und das hat sich auch bei der Pressekonferenz am Nachmittag nach der Tat gezeigt, wo Vertreter der Politik selbst um Fassung gerungen haben. Hören wir kurz rein. Hier ist Bundeskanzler Christian Stocker, der sich zu Wort gemeldet hat.
Um das Bewusstsein, dass wir in der schwersten Stunde füreinander da sind, denn in so schweren Stunden ist Menschlichkeit unsere stärkste Kraft. Eines muss heute und in Zukunft gelten. Unsere Schulen müssen Orte des Friedens bleiben. Orte, an denen unsere Kinder unbeschwert wachsen und lernen können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Rahmen einer 3-tägigen Staatstrauer wird ganz Österreich der Opfer dieser Tragödie gedenken.
Und hier hören wir Landeshauptmann Mario Kunasek.
Steiermark trauert heute. Das Grüne Herz meint, es ist eine unfassbare Tragödie, die heute am Vormittag passiert ist, die mir als Landeshauptmann, aber vor allen Dingen auch als Vater sehr nahe geht. Ich glaube, ich spreche hier für viele, die heute hier sind und wohl für alle, die jetzt auch zusehen.
Und Bürgermeisterin Elke K.
Das ist eine fürchterliche Tragödie, ein tief trauriger Tag. Für die Hinterbliebenen, für die Angehörigen, Freunde, für die Lehrenden, für die Schüler und Schülerinnen. Und es macht dann einfach sprachlos, es ist schon gesagt worden, man findet da keine Worte, die jetzt in den Minuten Trost geben. Aber das Wichtigste ist, dass man nicht alleine ist, dass wir zusammenstehen. Das kann ich für die Stadtregierung vom Land Steiermark und auch von der Bundesebene ist das alles ausgesprochen worden. Aber wir sind hier in Graz natürlich am nächsten bei den Familien, bei den Schülerinnen und Lehrenden. Und ich kann Ihnen nur versprechen, dass wir alles seitens der Stadt Graz tun werden, um hier bestmöglich zur Seite stehen.
Ja, die Betonung auf das Zusammenstehen, den Zusammenhalt, die kam wirklich von vielen Seiten. Und es war meiner Meinung nach auch spürbar ehrlich von allen gemeint. Und das ist ein Thema, das ja in Graz schon einmal, leider Gottes muss man sagen, notwendig wurde. Also es wäre schön, wenn es das sowieso geben würde, aber oft braucht es halt solche Anlässe, dass man diesen Zusammenhalt auch spürt. Und ich spreche jetzt an, denn die Amokfahrt, die Graz vor fast genau 10 Jahren am 20. Juni 2015 erschüttert hat, damals ist ein junger Mann durch die Innenstadt gerast und hat dabei mehrere Menschen getötet. Und nun wieder dieser Ausnahmezustand, wieder ein Akt der sinnlosen und willkürlichen Gewalt. Wie geht Graz jetzt aktuell damit um, Florian?
Also man hat es gestern natürlich nach der Tat und als wir wieder zurück in die Redaktion gekommen sind, deutlich gespürt auf der Straße. Also es waren schon sehr viele hängende Köpfe und sehr viel Mitgefühl einfach, das in Graz geherrscht hat an diesem doch eigentlich so sonnigen, schönen Tag. Also das hat man schon sehr deutlich gespürt und das ist auch am Abend noch mehr spürbar geworden beim organisierten Lichtermeer am Hauptplatz, bei dem hunderte Kerzen niedergelegt wurden und angezündet wurden. Und da sind einfach die Grazerinnen und Grazer zusammengerückt. Das hat man sehr, sehr gespürt und auch bei der Messe im Grazer Dom und bei anderen Trauerveranstaltungen. Spürbar ist es aber auch geworden bei einer schnell einberufenen Blutspendeaktion. Da haben sich sehr rasch hunderte Menschen versammelt und bereit erklärt, Blutspenden abzugeben. Und die haben auch teilweise stundenlang ausgeharrt und gewartet, weil einfach diese Solidarität in diesem Moment so groß war und viele Menschen wollten einfach helfen. Uns ist heute in der Früh gesagt worden, dass die Blutspendeaktion bis gestern um 2 Uhr in der Früh angedauert hat. Also das ist wirklich sehr großartig.
Weil die Solidarität so groß war. Ja, da kann man wirklich sagen, dass Zusammenhalt, das Zusammenstehen, dass es sich hier nicht um leere Worthülsen handelt, sondern dass auch in der Tat spürbar ist.
Ja, und heute in der Früh gab es um 10 Uhr eine österreichweite Trauerminute im Rathaus. Beim Eingang des Grazer Rathauses ist ein Kondolenzbuch aufgeschlagen. Es werden zudem alle städtischen Veranstaltungen bis zum 22. Juni abgesagt. Und auch in der Politik, es gibt nächste Woche eine Sondergedenksitzung des Landtages. Ja, und nach und nach wird jetzt bekannt gegeben, wie die weiteren Trauerfeierlichkeiten ausschauen.
Ja, ich denke, die Erfahrungen, die Graz damals vor 10 Jahren gemacht hat, mögen oder sind vielleicht auch hilfreich, um das Trauma zu verarbeiten. Man muss ja schon ein bisschen in die Zukunft schauen und eine Perspektive haben. Irgendwann muss man wieder in den Alltag zurückkehren und diese Wunden müssen irgendwie zumindest, wenn sie nicht verheilen, aber vernarben. Und ich glaube, mit den Erfahrungen, die Graz damals gemacht hat, und viele Personen, Handelpersonen von damals sind ja jetzt auch noch in dieser Position, das kann man schon mitnehmen und wenn man aus dem Ganzen irgendwie was Positives ziehen kann, hier wieder Spur oder Tritt zu fassen.
Ja, damit können wir, glaube ich, abschließen und vielleicht noch einmal damit unser Beileid auszudrücken, allen, die betroffen sind hier in irgendeiner Art und Weise. Und auch bleibt uns übrig noch viel Kraft zu wünschen, allen, die verletzt sind, jetzt leiden oder auch Angehörige verloren haben. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, Wilfried Rombold und Florian Eder.
Gerne.
Danke.